Wir machen drei Teile. Das erste ist der Grundtext von Pfingsten, den lese ich einfach, Apostelgeschichte 2. Dann machen wir einen kleinen Lehrteil. Wir gehen dem dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses entlang, der Artikel vom Heiligen Geist, und schauen uns dazu ein paar Bibelverse an. Und dann kommt noch ein aufmunternder Teil, ein Appell. Genau, das sind die drei Teile heute von der Predigt. Ich lese Apostelgeschichte 2 in Auszügen. Macht die Augen zu und hört es zum ersten Mal. Vielleicht gelingt es. Das ist so eine Hammergeschichte. Und als der Pfingsttag gekommen waren sie alle an einem Ort beieinander, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und erst er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Und da steht jetzt was nicht, das steht zwischen den Zeilen, und gingen raus. Das steht da gar nicht, das geht gar nicht anders. Und gingen raus und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die es hörten, entsetzten sich alle. Sie wurden ratlos und sprachen der eine zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen, und es soll geschehen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Hammer. Jetzt kommt der lehrhafte Teil. Der dritte Teil vom Apostolikum. Also der hat mich früher immer gereizt wie der Abspann vom Film. Gell, wenn du im Kino warst, der große Film ist gelaufen, erstes und zweites Glaubensbekenntnis, jetzt kommt noch der Abspann. Konnte ich früher nichts mit anfangen. Oder am Ende von einer Geschäftssitzung, da gibt's doch so einen Punkt, der heißt Sonstiges. Weil das sieht auch so aus, alles zusammengewürfelt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Christ. Ja, was jetzt? Das ist irgendwie zusammengewürfelt. Und wenn man genauer hinsieht, dann merkt man, das ist nicht Sonstiges. Das ist sehr sorgfältig konstruiert. Wenn man genau hinschaut, beim ersten Artikel, woran machen wir den Glauben an Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde fest? An dem, dass er der Schöpfer ist, an dem, dass man die Schöpfung sieht, an seinen Werken. Und beim zweiten Artikel machen wir den Glauben an Jesus, an was denn fest? Auch an seinen Werken. Das, was Geschichte geworden ist, Geburt, Leiden, Tod, Auferstehung. Und auf dieselbe Weise machen wir auch den Glauben an Gott, den Heiligen Geist, an seinen Werken fest. Deshalb ist die Überschrift, ich glaube an den Heiligen Geist, und dann kommen seine Werke. Die Kirche zum Beispiel und die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Ja, die schauen wir uns jetzt genauer an. Ihr habt den Klang wahrscheinlich im Ohr. Ich lese trotzdem die Überschriften jeweils vor und möchte dann einfach ganz schlicht Bibelverse geben, ein bisschen erklären. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Da ist nicht eine Kirche und eine andere oder die oder jene gemeint, sondern die eine große Kirche. Die Katholiken sprechen nach dem Grundtext vom Apostolikum hier von der katholischen Kirche. Das hat für uns ein bisschen eine Geschmäckle, ja, wenn wir an die Romkirche denken, aber das ist nicht gemeint. Es ist die eine Kirche in ihrer Einheit gemeint. Was hat es mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir lesen zwei Bibelstellen, Matthäus 12, Vers 18, wer mitlesen will. Matthäus 12, Vers 18. Siehe, das ist mein Knecht. Jesus ist es, ja? Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Matthäus 12, Vers 18. Ich will meinen Geist auf ihn legen. Und Geist hat im ganzen Alten Testament immer den Sinn von, ich gebe dem eine Aufgabe. Gell, als die Stiftshütte gebaut wurde und man da verschiedene Talente brauchte, da heißt es immer wieder, Gott hat ihm den Geist gegeben und er wirkte besondere Stoffe und er war ein Kunsthandwerker und er baute an der Stiftshütte. Ja, dafür ist der Geist gegeben. Ich will meinen Geist auf ihn legen, jetzt kommt seine Aufgabe. Er soll den Heiden das Recht verkündigen. Das ist der Inhalt der Mission. Und die Mission treibt Jesus. Jesus ist der große Missionar. Durch den Geist. Er ist es, der durch den Dienst seiner Gemeinde den Heiden das Recht verkündet. Er ist es, der diejenigen sammeln, die sich unter diesem Recht beugen, die seinem Ruf gehorsam sind. Und dadurch baut er seine Gemeinde. Am Anfang der Gemeinde steht der Geist Gottes. Und die zweite Stelle ist natürlich ganz massiv, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die Jünger wollen wissen, kommst du auch bald, Herr Jesus, und schmeißt die Römer raus? Und Jesus sagt, nee, so geht es nicht, aber ich gebe euch was Besseres. Ich übersetze jetzt mal wörtlich, weil die Übersetzung, die wir von Martin Luther haben, ist etwas, ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet euch Kraft nehmen, immer wieder neu, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Also der Heilige Geist kommt und dann nehmt ihr euch Kraft immer wieder neu. Und ihr werdet immer wieder neu meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde, bis zum letzten Tag. Ute, das ist Pfingsten. Gell? Im Altenheim Zeugen sein. Und wo immer es ist. Ich lese nochmal, ihr werdet euch Kraft nehmen, immer wieder neu, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Und ihr werdet immer wieder neu meine Zeugen sein, bis zum letzten Tag. So wird Gemeinde gebaut. Der zweite Satz vom dritten Artikel, ich glaube an den Heiligen Geist, an die Gemeinschaft der Heiligen. Zwei Bibelstellen auch dazu. 1. Korinther 12, Vers 13. Wer macht denn aus einer Handvoll von Leuten Heilige und eine Gemeinschaft? Da Das ist doch ein Wunder, dass aus ein paar Leuten eine Gemeinschaft wird. Denn ihr seid durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt, nicht durchtränkt, sondern die trinken davon. Das ist das Bild, wie Schafe, die getränkt werden. Also das mit dem Heiligen Geist, das merken wir jetzt schon mal, das steht nicht nur am Anfang beim Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, einmal an Pfingsten, sondern ihr werdet davon getränkt. Wann werdet ihr denn getränkt mit dem Heiligen Geist? Gott gäb's, ja. Der Geist Gottes ist der Geist des Wortes. Wenn man das Wort liest und meditiert und hört und tut, so werdet ihr getränkt mit einem Geist und werdet zu einer Gemeinschaft. Die andere Stelle ist Epheser 4, Vers 3 bis 6. Es geht ja nicht immer rund in der Gemeinschaft der Heiligen. Alles andere als heilig, was da manchmal abgeht. Deshalb seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit. Da war nicht alles super bei den ersten Christen. Das stellt man sich so vor, ja. Aber der Paulus musste selbst den Ephesern schreiben, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit. Wie denn? Im Geist. Durch das Band des Friedens. Was ist das Band des Friedens? Ein Leib, ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle ist und in allen, durch den Geist. So entsteht Gemeinschaft der Heiligen und so wird sie auch in Krisenzeiten bewahrt. Ich glaube an den Heiligen Geist, dann Vergebung der Sünden. Das ist vielleicht das größte Werk, das er an uns tut, dass er uns die Gewissheit der Vergebung der Sünden schenkt. Gell, ich habe mich oft gefragt, wie geht es in meinem Herzen? Ich habe was Falsches gemacht, ich bete und jetzt darf ich auf einmal wissen, boah, die Sünden sind vergeben. Woher kommt es? Das kann man sich suggerieren vielleicht, das ist psychologisch, sagen die anderen. Nee, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber wie? Schauen wir es uns an. Jesus sagt zu seinen Jüngern nach der Auferstehung, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, Vergangenheit, und spricht zu ihnen. Das ist kein Zufall, da ändert sich die Zeitform. Schon mal aufgefallen? Er blies sie an und spricht zu ihnen. Das heißt, was der Johannes uns da sagen will, der hat es zu uns damals gesprochen. Ich, Johannes, war dabei. Der sagt es jetzt zu euch auch. Wer immer dieses Wort hört, zu dem spricht Jesus jetzt, nehmt den Heiligen Geist. Immer und immer wieder. Das ist keine einmalige Sache. Und jetzt kommt die Beauftragung gleich hinterher. Haben wir vorher gehört? Wenn der Heilige Geist gegeben wird, ist es für einen Auftrag. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also, die Gewissheit der Sündenvergebung kommt dadurch, dass Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Wir praktizieren das viel zu wenig, auch die Beichte praktizieren wir viel zu wenig. Da gehört es hin, dieses befreiende Wort, deine Sünden sind dir vergeben. Dann geht's weiter, ein großer Sprung, ich glaube an den Heiligen Geist, Auferstehung der Toten. Der Heilige Geist ist der, der in dieser Welt das Leben gibt, allen Menschen. Und weil der Heilige Geist der ewige Gott ist, hat er auch mit dem ewigen Leben zu tun. Wir lesen dazu zwei Stellen. Das eine ist Römer 8, Verse 11 bis 18. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, boah, was für ein Geist, der jemand aus den Toten auferweckt. Das ist der Geist Gottes. Der hat Jesus, der Heilige Geist hat Jesus auferweckt. Wenn der Geist in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das ist Pfingsten. Deshalb ist ja auch jetzt kein Wunder, dass Heiligung und Heiliger Geist schon irgendwas miteinander zu tun haben. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen, einen sklavischen Geist empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet. Ihr habt Freimut, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Papa, lieber Vater. Der Geist selbst, woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ewiges Leben, heute schon. Ich habe das an der Beerdigung gesagt. Das ewige Leben heißt nicht so, weil es erst nach dem Tod anfängt, sondern weil es nach dem Tod sogar noch weitergeht. Deshalb fängt jetzt schon an. Wer schenkt uns? Der Heilige Geist. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Ist nichts mit Tod. Erben, nämlich Gottes Erben, Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die nicht für uns, an uns offenbart werden soll. Was werden wir für Wesen sein? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie Götter, wie Jesus. Ja, Hammer, das ist auch der Heilige Geist. 1. Korinther 15, wie geschrieben steht, der erste Mensch, der Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam, Jesus, zum Geist, der lebendig macht. Der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Wir stecken immer noch in diesem natürlichen Leib. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch in Klammer und geht zur Erde. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so ist auch der irdischen. Und wie der himmlische ist, so werden auch die himmlischen sein. Das macht der Geist Gottes, diese Transformation. Und deshalb soll man diesen Schatz, den er uns schenkt und dass er bei uns ist, sollen wir da kein, ja, wie soll ich sagen, nicht Feuerlöscher spielen. Betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht. In Englisch sagt man wet blanket. Ja, wenn da ein Feuer brennt, dann wirft man ein feuchtes eine feuchte Decke drüber über Wasser, ein ersticktes Feuer. Und dann stinkt's bloß noch. Und das ist damit gemeint. Betrübt nicht den Heiligen Geist, lasst den brennen. Mit dem seid, durch Gehorsam übrigens, mit ihm seid ihr versiegelt für den Tag der Erlösung. Was heißt versiegelt? Wir haben immer wieder unser Gepäck in Japan im Hafen abholen müssen. Das kam im Hafen rein und dann kam ein Zollbeamter mit unserem Lastwagen mit. Das wurde eingeladen und dann hat er ein Siegel drauf gemacht, dass man den Lastwagen nicht aufbrechen kann. Dann ist man zur Zollbehörde gefahren und dann wurde gecheckt alles. Der Inhalt von dem Lastwagen wurde durch das Siegel bewahrt. Und so ist der Heilige Geist das Siegel, das das ewige Leben in uns bewahrt. Wir sind versiegelt, auch der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass wir das ewige Leben dann auch tatsächlich bekommen. Also wir merken, das ewige Leben, das hat ganz, ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dazu jetzt nochmal, das ist ja dann der letzte Punkt. Ich glaube an den Heiligen Geist und das ewige Leben. Johannes 6, der Geist ist's, der lebendig macht. Das Fleisch, ich sag mal, die christliche Religion, die ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Deshalb die Verknüpfung, Wort Gottes, Geist Gottes. Galater 4, weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der ruft, Papa, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn, Tochter. Wenn aber Sohn und Tochter, dann auch Erbe durch Gott. Pfingsten ist nicht vorbei. Die großen kirchlichen Feiertage feiern ja Ereignisse, die sind vorbei, die waren nur einmal. Die Geburt von Jesus wird nicht wiederholt. Das Kreuz von Jesus, sein Sterben, wird nicht wiederholt. Es war ein einziges Mal. Die Auferstehung, ein einziges Mal. Und jetzt gibt es welche, die sagen, Pfingsten auch bloß ein einziges Mal. Das sind die, wo ein bisschen Angst haben, dass uns was anbrennen könnte. Ich habe Angst, dass uns nichts anbrennt. Gell? Also, die sagen, na, das war halt auch einmal so in diesem Set, ja, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten und das ist abgeschlossen. Pfingsten ist nicht abgeschlossen. Das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Das war Apostelgeschichte 2. Zwei Kapitel weiter, Apostelgeschichte 4, lesen wir unseren heutigen Lehrtext. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Nochmal und nochmal und immer wieder. Das ist nicht einmal fertig. Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimut. Da kommt das Wort wieder. Freimut, ich lasse das Wort jetzt mal so stehen, Freimut ist zwar nicht so typisch deutsch mehr, aber was ist gemeint? Das Wort Freimut kommt ganz wichtig, an einer ganz wichtigen Stelle vor, in 3. Mose 26, Vers 13. Weiß ich auch nicht auswendig, ich lese es vor. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt, ihre Sklaven. Und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Und das steht im griechischen Text mit Freimut. Die meisten Stellen in der Bibel benutzen dieses Wort Freimut als freie öffentliche Rede. Im Altertum durfte nur ein freier Mensch aufrecht gehen und einfach reden, was ihm einfällt. Der Sklave lief gebückt hinterher und der Sklave hatte kein Recht zur freien Rede. Das ist gemeint. dass man nicht wie ein Sklave rumdruckst und verkrümmt und gebeugt geht, sondern aufrecht und das Wort Gottes sagt. Freimut. Redefreiheit ist ein großes, teures Gut. Und das merken wir in unserer Zeit wieder ganz besonders. Sie wird eingeschränkt und das ist eine große Gefahr. Man kann sagen, du darfst ja trotzdem denken, was du willst. Du hast ja Meinungsfreiheit. Aber das stimmt nicht. Was ich nicht sagen darf, kann ich auch bald nicht mehr denken. Zuerst fällt die Redefreiheit, dann die Meinungsfreiheit. Und ich wünsche mir, das große Wort, es wird Winston Churchill zugesprochen, ich weiß nicht, man weiß es nicht genau, ob es von ihm kommt, aber der soll gesagt haben, die Freiheit der Rede hat den Nachteil, oh ja, dass immer wieder Dummes und Hässliches und Bösartiges gesagt wird. Hate Speech, Fake News und so weiter. Haben wir heute alles. Wenn wir aber alles in allem nehmen, sind wir doch eher bereit, uns damit abzufinden, mit dem Dummen und Hässlichen und Bösartigen, als die Redefreiheit abzuschaffen. Sagte Winston Churchill, ich wünsche mir heute, dass wir diese Weisheit wieder haben. Aber bevor wir jetzt auf die Gesellschaft und das System schimpfen, die größte und gefährlichste Einschränkung der Redefreiheit liegt nicht im System, sondern im Herzen des Menschen. Das System können wir auch nicht kontrollieren. Wir können schimpfen drüber. Das Einzige, was wir bestimmen können, halbwegs, sind wir selber. Deshalb schauen wir auf uns. Was hält uns denn zurück, das Wort Gottes in Freimut zu sagen? Zu evangelisieren, unverschämt, wie Paulus sagt, unverschämt Good Newsen. Was hält uns denn ab? Wovon muss uns denn der Geist Gottes heute befreien? Das ist die Frage von Pfingsten heute. Wovon muss uns der Geist Gottes heute befreien? Ich denke aus der angstvollen Sklaverei der Augendienerei. Und der Menschengefälligkeit. Lieber nichts sagen. Was sagen da die anderen? Wenn du das auf Facebook teilst, dann wirst du gehatet. Ja, das hat Jesus schon gesagt. Ihr werdet gehatet. Ja, natürlich. Lieber nichts sagen am Arbeitsplatz. Und naja, wer weiß, verfolgen werden sie euch. Ihr habt den Freimut, dann macht's auch. Wir beten, Heiliger Geist, richte uns verschämt Gebeugte auf, öffne uns furchtsam Schweigenden den Mund. Ach, lass doch Pfingsten werden. Amen.